eins vorweg. Diese Sonderfolge Guten Morgen SH basiert auf einem Beitrag von meinem Kollegen Dirk Jennert. Er hat den damaligen Kriminalbeamten Klaus Lorenzen vor einem Jahr getroffen. Klaus Lorenzen ist im Dezember 2023 verstorben. In Gedenken an ihn und diesen besonderen Aufklärungsfall veröffentlichen wir den Beitrag noch einmal als Sonderfolge.
Ich muss gestehen, ich habe den Tatort nie gesehen.
Okay, gut.
Ich habe nachher mal Bilder gesehen vom Tatort und das war ziemlich blutig. Denn wie gesagt, der ganze Körper wurde aufgeschnitten.
Der grausame Mord an einer Witwe erschütterte vor 44 Jahren die Menschen im schleswig-holsteinischen Schleswig. Ich erinnere mich selbst noch an die Zeit. Ich war damals 8 Jahre alt und plötzlich spürte ich, dass meine Großeltern Angst hatten. Das kannte ich gar nicht von den beiden. Meine Großmutter wollte abends nicht mehr allein von der Arbeit nach Hause gehen. Mein Großvater musste sie abholen. Aber niemand wollte etwas über die Gründe erzählen. Doch irgendwann hörte ich doch. Es ging um etwas sehr Schlimmes. In Schleswig war eine Frau umgebracht worden und der Mörder lief immer noch frei herum. Und tatsächlich, in Schleswig war ein Mord geschehen. Auf brutale Weise hatte eine 65-jährige Witwe ihr Leben verloren. Wochenlang tappte die Polizei im Dunkeln, bis der Spürsinn des Kriminalbeamten Klaus Lorenzen dem Täter zum Verhängnis wurde. Dem Polizisten war schnell klar, er hatte einen Schwerverbrecher gefasst und die ermordete Witwe in Schleswig schien nicht sein erstes Opfer zu sein. Wie ein Polizist einen Serienmörder in Schleswig stoppte. Ein Beitrag von Dirk Jennert. Am Tag vor ihrem 66. Geburtstag trifft Irma R. auf ihren Mörder. Eine Zufallsbegegnung auf dem Heimweg. Bis 22 Uhr hat die Gastwirtswitwe in einem Restaurant in der Schleswiger Altstadt ausgeholfen. Betrieben wird es von ihrer Tochter und dem Schwiegersohn. Bis zu ihrer Wohnung sind es für die Witwe etwa 1,2 Kilometer zu Fuß. Kurz vor dem Ziel kommt sie mit einem jungen Mann ins Gespräch. Er beobachtet, welches Haus sie betritt. 1,5 Stunden später bricht er bei der Frau ein, um sie zu vergewaltigen. Die aus dem Schlaf aufgeschreckte Frau kämpft um ihr Leben, doch der Eindringling ist zu kräftig. Er fesselt und erdrosselt sie. Es ist der 11. April 1979. Klaus Lorenzen, Kriminalhauptkommissar im Ruhestand, erinnert sich an die Umstände genau. Ich treffe den heute 80-Jährigen in der Nähe vom damaligen Tatort in Schleswig. Klaus Lorenzen, mittlerweile Pensionär, zeigt auf ein unscheinbares Haus unweit der Schlei. Ein gepflasterter Weg führt zum Eingang auf der Rückseite. Der Mörder dürfte einiges an Lärm verursacht haben, als er in die Wohnung der Witwe einbrach, vermutet Klaus Lorenzen. Doch in der Nacht vom 11. auf den 12. April 1979 reagiert niemand auf den Lärm. Auch nicht Irma R. Ihre Hörgeräte hat sie vor dem Schlafengehen herausgenommen. Die Tatumstände deuten darauf hin, dass sie den Täter erst bemerkt, als er sich schon in ihrem Schlafzimmer befindet. Die Grausamkeit der Tat erschüttert die Menschen in Schleswig. Es war eine blutige Tat. Der Mörder zerstückelt den Leichnam mit einem Messer aus der Küche des Opfers. Polizist Klaus Lorenzen, damals 35 Jahre alt, kennt die Fotos vom Tatort.
Ich muss gestehen, ich habe den Tatort nie gesehen.
Okay, gut.
Ich habe nachher mal Bilder gesehen vom Tatort und das war ziemlich blutig. Denn wie gesagt, der ganze Körper wurde aufgeschnitten.
Ein furchtbarer Anblick, selbst für erfahrene Ermittler. Genau diesen Eindruck wollte der Mörder erzeugen. Es sollte nach dem Werk eines Verrückten aussehen.
Er wollte ja, das war ja sein Ziel, versuchen, dass wir ermitteln in Richtung Landeskrankenhaus. Hier, Klapsmühle.
Schleswig ist damals die führende Anlaufstelle im Land für Patienten, die psychisch erkrankt sind. Der Mörder möchte die Polizei glauben lassen, der Täter sei im Kreise der Patienten des Landeskrankenhauses zu suchen. Dies gibt er nach seiner Festnahme zu Protokoll. Doch bis dahin sollen noch viele Wochen vergehen. Am Morgen nach dem Mord, am 12. April, wird der Leichnam von Irma R. von einem Nachbarn entdeckt. Diesem fällt die offenstehende Wohnungstür auf. Diese Entdeckung löst eine der umfangreichsten Ermittlungen der Kriminalpolizei in Schleswig aus. Hunderte Zeugen werden befragt. Über 4000 Hinweise gehen ein. Eine Konstante fällt auf. Immer wieder ist von einem großgewachsenen jungen Mann die Rede, etwa 25 bis 30 Jahre alt. Doch die Spuren sind vage. Der Täter bleibt unentdeckt. 2,5 Monate später, an einem Freitag Anfang Juli. Morgens um 2 klingelt das Telefon im Haus von Klaus Lorenzen in Kropp. Er hat den Kripo-Bereitschaftsdienst. Die Einsatzleitstelle meldet sich. Eine Funkstreife in Schleswig hat einen Mann festgenommen.
Wir haben hier einen Mann festgestellt, der auf dem Raschgelände in einem als gestohlen gemeldeten Auto schlief. Das war ein Trümmergelände. Mhm. Das war Wurstfabrik Rasch.
Okay. Und da hat eine Streife der Polizei, des Polizeireviers...
ist darauf gefahren und ja. Weil der Kollege da mal Pipi machen musste, ist er ausgestiegen und hat dann den Wagen gesehen. Und auf dem Rückweg hat er gesehen, dass da eine Person drin schlief. Und da hat der andere Kollege aber schon das Kennzeichen abgefahren und hat gesagt, du, der Wagen ist gestohlen. Und habe ich gesagt, dann bringt ihn mal hoch zur Friedrich-Ebert-Straße und sperrt ihn ein.
Ja.
Morgen früh werde ich mich um ihn kümmern.
Für einen Autodieb lohnt sich für den Polizisten keine Fahrt mitten in der Nacht nach Schleswig, denkt er in diesem Moment noch. Am nächsten Morgen, Polizeiinspektion Schleswig, 2. Stock. Klaus Lorenzen sitzt der Autodieb aus der vergangenen Nacht gegenüber. Rainer K. ist Schaustellergehilfe, 21 Jahre alt und ein Hühne von einem Mann. Fast 2 Meter groß, breite Schultern. Er stammt aus Dorsten in Nordrhein-Westfalen.
Ich habe ja die Halterin rausgekriegt, das war die Mutter. Und dann habe ich mit der Mutter telefoniert und habe gesagt, sie haben ihren Wagen als gestohlen gemeldet. Ja, ich sage, ich kann Ihnen sagen, wo der steht in Schleswig. Ich kann Ihnen auch sagen, wer den gestohlen hat. Das ist Ihr Sohn gewesen. Ich sage, jetzt habe ich eine Frage. Stellen Sie einen Strafantrag gegen Ihren Sohn oder nicht? Was macht eine Mutter?
Die Mutter will keinen Strafantrag gegen ihren Sohn erstatten. Damit handelt es sich nicht mehr um einen Autodiebstahl, sondern nur noch um eine missbräuchliche Nutzung.
Nein, also ist es eine missbräuchliche Benutzung. Wir hatten überhaupt keine rechtliche Grundlage, ihn weiter festzuhalten. Weil das ist hier missbräuchliche Benutzung, ist ein Antragsdelikt. Ein Antrag liegt nicht vor, also Straffreiheit.
Doch irgendetwas hat der junge Mann an sich, was Lorenzen nicht einordnen kann. Der Polizist verwickelt ihn in ein Gespräch. Rainer K. erzählt davon, dass er bis Mai bei den Pionieren der Bundeswehr in Schleswig stationiert war. Diese habe er besuchen wollen.
So kamen wir locker ins Gespräch und dann habe ich mal gefragt, ob er schon mal mit der Polizei zu tun hatte. Und er hat gesagt, nö, eigentlich nicht. Ich sage, was heißt eigentlich? Weiß ich noch genau den Wortlaut. Ja, sagt er, bei mir in der Nachbarschaft, da war ich 17 Jahre alt, da ist meine Frau ermordet worden. Und da wurde ich gefragt, ob ich was gesehen habe. Habe ich ja nichts gesehen, konnte nichts sagen.
Die Polizei befragte Rainer K. damals als Zeugen. Geradezu beiläufig kommt ihm diese Schilderung über die Lippen. Eine dünne Spur, aber trotzdem geht Lorenzen ihr nach. Im Nebenzimmer telefoniert er mit dem Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Liegt etwas gegen einen Rainer K. vor? Wieder eine sonderbare Antwort. Eine Sachbearbeiterin sagt nach einem Gang ins Archiv.
Und da kam sie wieder und sagte, nö, im Grunde nicht. Ich sage, was heißt im Grunde? Ja, da ist ein Merkblatt. Aber das Verfahren ist eingestellt worden. Ich sage, wissen Sie was, ob das eingestellt worden ist oder nicht, das will ich nicht wissen. Ich will wissen, weshalb ist das Merkblatt angelegt. Das muss ja einen polizeilichen Grund haben.
Merkblätter sind für die Polizei informelle Gedächtnisstützen. Sie enthalten Hinweise auf Beobachtungen oder auf Verdächtige, selbst über diejenigen, gegen die das Verfahren eingestellt wurde, so auch hier. Klaus Lorenzen bohrt nach und erfährt.
Und dann kam sie wieder, ja, das Verfahren ist eingestellt. Ich sagte, das haben Sie mir eben schon gesagt, aber weswegen? Ja, da ist er, stand er im Verdacht, im Park in Recklinghausen eine Frau sexuell belästigt zu haben. Das war im Grunde das i-Tüpfelchen, dass ich sagte, hier stimmt was nicht.
Jeder Kriminalbeamte kennt den Moment, in dem sich der Nebel lichtet. Von einer Sekunde zur anderen fügen sich vermeintlich unscheinbare Puzzleteile zu einem Bild zusammen, das man nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Es ist der Augenblick, in dem jedes Indiz plötzlich einen Sinn ergibt. Das Telefonat mit dem LK ist dieser Moment. Alles wirkt stimmig. Zeitpunkt, Ort, Täterbeschreibung. Klaus Lorenzen lässt ein Gedanke nicht mehr los. Ist der Hühne, der in seinem Büro unbedarft über seine Schleswiger Soldatenzeit spricht, in Wahrheit ein Verbrecher? Könnte er der Mörder der Witwe Irma R. sein? Doch wie ist das zu beweisen? Lorenzen hat einen Trumpf in der Hinterhand. Denn was Rainer K. nicht weiß und was Kripo und Staatsanwaltschaft der Öffentlichkeit verschwiegen haben, in der Wohnung der Witwe gab es doch eine heiße Spur. Auf einer Fensterbank hinterließ der Täter einen blutverschmierten Fingerabdruck.
Und zwar am Toilettenfenster am Ausstieg und noch blutverschmiert mit dem Blut von der Leiche. Aber auswertbar, voll auswertbar.
Das Blut der Frau an den Fingern des Täters. Nur zuordnen lässt sich der Abdruck nicht. Weder das LKA Kiel noch das Bundeskriminalamt in Wiesbaden haben ein vergleichbares Pendant in ihren Datenbanken. Rainer K. ist ahnungslos, als Lorenzen ihn bittet, sich erkennungsdienstlich behandeln zu lassen, offiziell wegen des Autodiebstahls. Möglicherweise habe K. ja weitere Autos gestohlen, sagt der Polizist. Es ist eine Falle und der junge Mann tappt hinein. Bereitwillig lässt er sich die Fingerabdrücke abnehmen. Finger aufs Farbkissen, abrollen auf einem Formblatt, Klavierspielen nennen sie das bei der Kripo. Noch am gleichen Tag bringt ein Beamter des Schleswiger Polizeireviers einen verschlossenen Umschlag mit den Fingerabdrücken zum LKA nach Kiel. 3 Tage später, ein Montag. Klaus Lorenzen ist wie immer bei der Frühbesprechung der Kripo dabei, als das Telefon klingelt. Sein Chef nimmt den Hörer ab, das LKA Kiel ist dran.
Und da hörte ich dann nur durch die Muschel, herzlichen Glückwunsch. Und dann hat er gefragt, wofür denn herzlichen Glückwunsch? Ja, die übersandte Fingerspur ist Tatortspur von dem Mord an der Witwe.
2 Stunden später nehmen Lorenzen und 2 weitere Kripo-Beamte den jungen Mann fest. Rainer K. hatte fürs Wochenende Unterschlupf gefunden bei einer jungen Frau, die er aus seiner Bundeswehrzeit in Schleswig kannte. Lorenzen klärt ihn über seine Rechte auf. Sie nehmen den Verdächtigen mit zur Polizeiinspektion. K. sitzt im Fond des Zivilwagens, eingerahmt von 2 Polizisten. Lorenzen fährt.
Ich sag, aber wir müssen uns noch mal unterhalten, denn der Wagendiebstahl von deiner Mutter, den kannst du knicken. Das ist Pillepalle, habe ich dir ja gesagt. Aber du hast hier in Schleswig noch ein ganz dickes Ding auf dem Kerbholz. So, und als wir die Molkestraße hochfuhren, hat er dann gesagt, ja, die Frau in der Gutenbergstraße. Ja, genau die.
Ein Zufallsmord? Eine Einzeltat? Wieder im Büro des Kriminalbeamten Lorenzen. Das Tonband läuft. Rainer K. wiederholt sein Geständnis. Aber der Ermittler ist überzeugt, dass das noch nicht die ganze Wahrheit ist.
Und dann habe ich gesagt, sag mal, du hast ja gesprochen von, wie du 17 Jahre alt warst in deinem Heimatort mit dem Mord an der Nachbarin. Ich sage, jetzt hast du diese eine Sache nun auch schon zugegeben. Weißt du was? Ob du nun 1 hast oder 2, das ist völlig egal. Aber du hast jetzt die Gelegenheit, deinem Herzen mal ein bisschen Luft zu machen. Und dann kam er damals und sagte, die habe ich auch umgebracht damals. So. Und dann sage ich, und auf deiner Tour mit dem Jahrmarkt, da sagt er, da habe ich aber später festgestellt, die konnte noch gerettet werden. Und die letzte, die war in Hannover. Die ist aber wirklich tot gewesen. So.
K. ist ein Serienmörder. Nach seiner Zeit als Soldat in Schleswig reist K. mit einer Schaustellertruppe durch die Republik. Wenige Wochen nach dem Mord an Irma R. überfällt er erneut eine Frau, um sie zu vergewaltigen. Diesmal in Landau in der Pfalz. Als sich die 64-jährige Paula R. wehrt, sticht er zu. K. geht davon aus, dass er sie getötet hat, doch die Frau kann von Ärzten gerettet werden. Eine weitere Tat ereignet sich in Hannover in Niedersachsen. Opfer Nummer 4. Allerdings, die Datenlage zu jenem Fall ist dünn. K. wurde vor dem Landgericht Hannover angeklagt, aber die Gerichtsakten sind nicht mehr auffindbar. Die Morde an Irma R. und der Frau aus Dorsten sowie der versuchte Mord in seiner Zeit als Schaustellergehilfe werden hingegen vor dem Landgericht Flensburg verhandelt. Auftakt ist am 26. August 1980. 4 Prozesstage sind angesetzt. Gutachter attestieren dem inzwischen 22-jährigen Angeklagten eine Reifeverzögerung auf sexuellem Gebiet sowie eine sexuelle Abartigkeit. K. ist voll schuldfähig. Am Montag, 1. September 1980, wird er zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht stellt fest, dass Wiederholungsgefahr besteht. Vor einer etwaigen Entlassung aus der Haft müsse daher eine eingehende Persönlichkeitsprüfung stattfinden. Wie lange K. in Haft blieb, ist unbekannt. Aus den Daten des Landgerichts Flensburg lässt sich jedoch ein Todesjahr ermitteln. Rainer K. stirbt im Jahr 2015. Hätte K. weitere Morde begangen, wenn ihn die Polizei nicht gestoppt hätte?
Also ich bin der Meinung, er hat ja ein Geständnis da abgelegt, aber ist durchaus möglich, dass er noch andere Taten begangen hat, die also wo er nichts mehr zugesagt hat.
Auf jeden Fall gibt es ein Indiz, das erschauern lässt und das bei der Festnahme des Mörders offenbar wurde. Als Lorenzen den Täter durchsuchte, entdeckte er ein Messer und ein Bindfadenknäuel. Der gleiche Bindfaden, den Rainer K. beim Mord an Irma R. benutzte.
Das war eine Sonderfolge Guten Morgen SA. Die nächste Folge hört ihr ganz regulär am morgigen Dienstag ab 5:30 Uhr.